D-Radio Wissen. Update.
Damit wird der Massenüberwachung Tür und Tor geöffnet. Und die Einschränkungen, die im Gesetz stehen, die sind in Wahrheit so niedrig, dass man damit alles legitimieren kann.
Der linken Abgeordnete André Hahn kritisiert, dass der Bundestag heute die umstrittene Reform des BND-Gesetzes ohne Änderungen beschlossen hat. Warum alle gegen das Gesetz sind, außer die Bundesregierung, klären wir heute im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Wohl selten hat eine Bundesregierung ein Gesetz durchgewinkt, das derart kritisiert wird.
Alles, was ich im NSA-BND-Untersuchungsausschuss als rechts- oder gar verfassungswidrig herausgestellt hat, soll nun gesetzlich legitimiert werden,
sagte der stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums André Hahn heute Morgen im Deutschlandfunk. Konkret geht es darum, bisher durfte der Auslandsgeheimdienst BND innerhalb Deutschlands eigentlich keine Daten sammeln. Der weltgrößte Internetknoten D-Kicks in Frankfurt klagt deshalb dagegen, dass er seit 2009 trotzdem vom BND abgehört wird. Mit dem neuen Gesetz wird diese Praxis aber legalisiert. Und nicht nur das. Bisher durfte der BND nur einzelne Leitungen abhören. Zum Beispiel eine Glasfaser der Telekom zwischen Luxemburg und Wien. Und davon nur 20% der Kapazität. Jetzt fallen diese Grenzen und der BND darf alle Leitungen abhören. Im Gesetz heißt es, das einzige Limit sei das Budget des Dienstes. Offiziell will man so Ausländer im Ausland beobachten. Deutsche durften ohnehin nicht ausgespäht werden. Dieser Schutz wird laut Gesetz jetzt auf alle EU-Bürger und EU-Institutionen ausgedehnt. Das Problem, der BND darf grundsätzlich von allen, die nicht eindeutig als EU-Bürger erkennbar sind, Metadaten sammeln. Also zum Beispiel Absender, Empfänger und Datum einer E-Mail. Diese Metadaten darf der BND zwar nur ein halbes Jahr speichern, aber er darf sie massenhaft und automatisch an Partner wie die NSA weitergeben. Und wie ist jemand eigentlich im Netz eindeutig als EU-Bürger erkennbar? Hinzu kommt, Menschen, die in Deutschland ein Zeugnisverweigerungsrecht haben, wie Journalisten oder Anwälte, dürfen im Ausland überwacht werden. Für unabhängige UNO-Experten und auch für André Hahn ist das ein klarer Verstoß gegen die Menschenrechte.
Wenn man künftig Journalisten, wenn man künftig Abgeordnete anderer Länder, wenn man geistliche, kirchliche Würdenträger abhören kann, all das ist nicht ausgeschlossen in diesem Gesetz. Und wer das macht, der hat aus den Enthüllungen von Edward Snowden wirklich nichts gelernt.
Die Journalistenvereinigung Reporter ohne Grenzen kritisiert außerdem, dass sich künftig jeder Unrechtsstaat auf ein deutsches Gesetz berufen kann, wenn er seine Bürger ausspionieren will. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Clemens Binninger von der CDU, sagte dagegen in der Bundestagsdebatte, die Regierung müsse Datenströme in Krisenregionen überwachen können.
Wie wollen wir denn auf Terrorverdächtige kommen? Wie wollen wir sie denn entdecken, wenn nicht so?
Der Grünen-Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss Konstantin von Notz hält dagegen die ganze Strategie des BND für falsch. Notz sagte bei HR Info,
wenn Sie sich angucken, wer in Europa in den letzten Jahren Anschläge begangen hat, war das in der großen Mehrheit Menschen, die man eigentlich auf dem Zettel hatte, für die man aber keine Kapazitäten bei der Polizei hatte. Da fehlt dann nämlich das Geld.
Notz kritisiert außerdem, dass auch die Kontrolle der Geheimdienste nicht funktioniert. Das hat auch die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eva Högel heute nochmal zugegeben.
Wir mussten feststellen, dass die Kontrolle nicht funktioniert hat bisher.
Deshalb soll jetzt ein hauptamtlicher ständiger Bevollmächtigter eingesetzt werden. Zusätzlich soll ein dreiköpfiges Richtergremium die Geheimdienste kontrollieren. Kritiker sagen, dass schon jetzt die einzelnen Kontrollgremien jeweils nur Ausschnitte zu sehen bekämen. Jetzt werde die Kontrolle nur weiter zersplittert. André Hahn von der Linken sieht noch ein anderes Problem.
Die Bundesregierung wählt ihre eigenen Kontrolleure. Das kann doch nicht ernst gemeint sein.
Die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP hat deshalb schon angekündigt, vor dem Bundesverfassungsgericht zu klagen. Auch Datenschützer, Netzaktivisten und der Deutsche Anwaltsverein halten das Gesetz für verfassungswidrig. Und Konstantin von Notz sowieso.
Der Bundesnachrichtendienst hat das Internet zum grundrechtsfreien Raum erklärt. Das ist ein offenkundig verfassungswidriger Zustand, der bis heute andauert. Und dem Grundproblem, nämlich dem Schutz der Privatsphäre im digitalen Raum, wird dieses Gesetz nicht gerecht.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Dass die BND-Reform im Netz nicht gut ankommt, überrascht nicht. Ralf Petri meint, das BND-Gesetz ist ein großer Skandal und die Abschaffung der Demokratie mit demokratischen Mitteln. Viele fühlen sich an DDR-Zeiten erinnert. Schwarzmaler 20 twittert, wisst ihr noch, damals, als wir uns darüber aufgeregt haben, dass die Staatssicherheit Briefe und Pakete abgefangen hat? Ingo Schöffel meint sogar, ich denke, die Methoden und das Ausmaß sind heute um einiges schlimmer. Damals wusste man, wer gespitzelt hat. Heute ist alles angezapft. Lars 9596 meint sarkastisch, voller Zugriff auf alle Internetkabel und alle Deutschen überwachen, aber IS-Schläfer reinlassen. Genau mein Humor. Matthias Fuchs wundert sich über die plötzliche Empörung. Er meint, Google, Facebook und Co. die persönlichen Daten nachschmeißen, aber wehe, der Staat will seine Bürger schützen. Und Stefan Reischel fragt, solange wir von sämtlichen Diensten befreundeter Staaten ausspioniert werden, warum sollten wir das nicht auch tun? Viele User setzen jetzt darauf, dass das Gesetz spätestens in Karlsruhe gestoppt wird. Wenig Worte meint, wie so oft. Regierung verabschiedet aus Aktionismus ein Gesetz und überlässt das Aufräumen dem Bundesverfassungsgericht. Santi 2868 glaubt sogar, dass es gar nicht erst so weit kommen wird. Er meint, Gauck wird das BND-Gesetz niemals unterzeichnen. Er liebt schließlich die Freiheit.
Was sonst noch wichtig war?
Das geplante Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada steht weiter auf der Kippe. Auf dem zweitägigen EU-Gipfeltreffen in Brüssel ist keine Lösung gefunden worden. Die kanadische Handelsministerin hat die Gespräche inzwischen abgebrochen. Die EU-Kommission geht aber noch nicht von einem endgültigen Scheitern aus. Hintergrund ist, dass sich die belgische Region Wallonie weiterhin weigert, dem Vertrag zuzustimmen. Damit darf ihn auch die belgische Regierung nicht unterschreiben. Es müssen aber alle 28 EU-Staaten zustimmen, damit CETA in Kraft treten kann. Beobachter vermuten, dass die Wallonie ihre Waffenexporte gefährdet sieht. 2015 wurden 60% der wallonischen Waffenproduktion nach Saudi-Arabien verkauft, für insgesamt gut 575 Millionen Euro. Nils Duquet, der Sprecher des Flämischen Friedensinstituts, verweist darauf, dass die einzige Waffenfabrik der Wallonie der Region selbst gehört. Die Regionalregierung ist also Kontrolleur und Profiteur in einem.
Belgium is probably the only country. Belgien ist das vielleicht einzige Land der Welt, wo die Regionen die Waffenausfuhren genehmigen und kontrollieren und die Zentralregierung nicht zu bestimmen hat.
Belgien ist der größte Kleinwaffenexporteur Europas und für die Wallonie sind die Waffengeschäfte mit Saudi-Arabien deutlich wichtiger als alle Exporte nach Kanada. Beim EU-Gipfel ging es auch um den Krieg in Syrien und den Umgang mit Russland. In einer gemeinsamen Erklärung werden der russischen Regierung keine weiteren Sanktionen angedroht. Anders als es im ersten Entwurf vorgesehen war und anders als es der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok heute im Deutschlandfunk gefordert hat.
Es geht darum, dass dem Aggressor mitgeteilt wird, dass Krieg teuer ist, dass Menschenrechtsverletzung teuer ist. Das Hinnehmen von Völkerrechtsverletzungen ist, glaube ich, die schlechteste aller Optionen.
In der Erklärung heißt es jetzt nur, dass die EU alle verfügbaren Optionen in Betracht zieht, wenn Russland die Luftangriffe auf die syrische Stadt Aleppo fortsetzt. Im Nordirak haben Dutzende Kämpfer der Terrormiliz IS die Stadt Kirkuk angegriffen. Augenzeugen und Reporter berichten von Schusswechseln und Selbstmordattentaten. Der kurdische Gouverneur von Kirkuk sagte, dass die IS-Kämpfer unter anderem Regierungsgebäude, die Polizeizentrale und ein Kraftwerk angegriffen haben. Es gab viele Tote, genaue Opferzahlen sind noch nicht bekannt.
Heute Morgen um 3:30 hat der IS hier seine Offensive gestartet. Die Regierungsgebäude konnten wir mittlerweile wieder befreien. Die IS-Kämpfer haben sich jetzt noch in einigen öffentlichen Gebäuden wie Moscheen oder leeren Hotels verschanzt. Wir haben sie dort eingekesselt und versuchen, sie lebendfest zu nehmen, um Informationen über die anderen Terroristen zu bekommen, die sich noch in Kirkuk befinden.
Der IS ist im Irak gerade unter Druck, weil Regierungstruppen seit Montag auf die Millionenstadt Mosul vorrücken. Mosul ist seit mehr als 2 Jahren in der Hand des IS und gilt als letzte Hochburg der Terrormiliz im Irak. In Deutschland sollen die rund 1 Million Leiharbeiter künftig bessere Arbeitsbedingungen haben. Der Bundestag hat ein Gesetz beschlossen, wonach Leiharbeiter nach 9 Monaten den gleichen Lohn bekommen müssen wie die Stammbelegschaft. Außerdem dürfen sie höchstens 18 Monate an denselben Betrieb verliehen werden oder sie müssen übernommen werden.
Was noch wichtig wird.
Es ist vermutlich die letzte Chance, in Spanien doch noch eine Regierung zu bilden, ohne wieder neu zu wählen. Die Sozialistische Partei entscheidet am Sonntag darüber, ob sie den konservativen Mariano Rajoy wieder zum Ministerpräsidenten wählt. Rajoy ist seit letzten Dezember nur geschäftsführend im Amt, da es im Parlament für keinen Kandidaten eine Mehrheit gibt. Gibt es bis Ende Oktober keine Regierung, dann müssen die Spanier zum 3. Mal in einem Jahr ein neues Parlament wählen.
Und sonst in der Welt?
Nach Burundi will jetzt auch Südafrika nicht mehr mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusammenarbeiten. Die Regierung hat nach Medienberichten bei der UNO ihren Rücktritt eingereicht. Nach Ansicht von Südafrika geht der Internationale Strafgerichtshof unverhältnismäßig hart mit dem afrikanischen Kontinent um. Der Gerichtshof steht in der Kritik, weil alle Angeklagten bisher Bürger afrikanischer Staaten waren. Die meisten der Verfahren in Den Haag wurden allerdings auf Antrag der jeweiligen Regierung begonnen. Italien wehrt sich gegen die Mafia in Spanien. Eigentlich geht es um eine spanische Restaurantkette mit dem Namen La Mafia. Die bietet italienisches Essen an und in den Restaurants hängen Bilder von sizilianischen Mafia-Bossen. Jetzt hat Italien bei der EU durchgesetzt, dass die Restaurants nicht mehr so heißen dürfen. Medienberichten zufolge begründet das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum die Entscheidung damit, dass der Begriff Mafia das Bild der italienischen Küche beeinträchtigt. Das Konzept der Kette werfe außerdem ein positives Licht auf eine Organisation, die gefährlich sei und nicht nur Italien bedrohe. Die Kette wirbt mit dem Slogan »Die Mafia schafft Arbeitsplätze«. Netflix guckt man, um spannende Serien zu sehen, Netflix, um einzuschlafen. Die Plattform haben zwei spanische Werbeagenten entwickelt. Sie soll dabei helfen, ein Nap, also ein Schläfchen, zu machen. Netflix bietet etwa 60 YouTube-Videos an, die besonders einschläfernd sein sollen. Von der Hochzeit der spanischen Prinzessin Elena über Panda-Bären-Dokus, Vorlesungen über Quantenphysik bis hin zu Regen, der an eine Scheibe prasselt. Die Plattform haben die beiden Werbeagenten aus Spaß an einem Wochenende entwickelt. Einer der beiden sagt aber auch, dass sie eine Strategie testen wollten, um Marken zu etablieren. Offenbar hat das geklappt. Die Seite ist seit Anfang der Woche online und hat täglich schon tausende Besucher.
Wissensnachrichten.
In Japan gab es heute Morgen ein Erdbeben, zum Glück ohne größere Folgen. Die könnte aber neue japanische Forschung haben, nämlich zu der auch in Japan spannenden Frage, was passiert eigentlich, wenn in der Nähe eines Vulkans die Erde bebt? Bei mir im Studio ist Anne Preger aus den Wissensnachrichten. Welche Naturgewalt setzt sich denn da durch?
In diesem Fall der Vulkan.
Und um welchen Vulkan geht's da?
Um den Aso-Vulkan im Süden von Japan. Bei dem ganz in der Nähe gab es im April ein stärkeres Erdbeben. Und das hat sichtbare Schäden an der Erdoberfläche hinterlassen. Da ziehen sich dann kilometerweit Risse und Gräben durch die Landschaft. Und einige dieser Risse laufen eben auch auf den Krater des Aso-Vulkans zu.
Und dann?
Hören sie abrupt auf.
Aha, das heißt, der Vulkan hat den Erdbebenriss aufgehalten. Wie kommt denn das?
Unter dem Krater liegt so in 5 bis 6 Kilometern Tiefe eine große Kammer mit flüssiger Lava. Und diese Flüssigkeit hat quasi die Energie der Erdbebenwellen geschluckt. Das berichten jetzt japanische Geowissenschaftler im Fachblatt Science. Und für den Vulkan bleibt das aber auch nicht ohne Folgen. Die Geologen vermuten nämlich, dass die Erdbebenrisse die Druckverhältnisse da unten in dieser Lavakammer verändern. Das heißt also, dass der Aso-Vulkan aufwachen könnte. Und in der Tat ist der Aso-Vulkan jetzt Anfang Oktober ausgebrochen und hat zum ersten Mal seit 36 Jahren wieder Asche und etwas Geröll gespuckt.
Und an dem Ausbruch ist das Erdbeben dann vor einem halben Jahr schuld?
Also mit 100%iger Sicherheit kann man das nicht sagen, aber die Forscher von der Uni Kyoto vermuten da schon einen Zusammenhang und sie gehen davon aus, dass es eben kein Zufall ist, dass Aso ausgerechnet jetzt wieder so stark ausgebrochen ist. Und sie raten deswegen auch dazu, den Aso-Vulkan weiter genau im Auge zu behalten, damit man nicht vom nächsten Ausbruch überrascht wird.
Okay. Wer von so vielen Naturkatastrophen jetzt in schlechte Stimmung verfällt, der sollte vielleicht in den Streichelzoo gehen. Giraffe streicheln macht nämlich glücklich. Das haben Psychotherapeuten der Medizinischen Hochschule Hannover herausgefunden.
Ja, ihrer Meinung nach kann es sogar gegen Depressionen helfen. Seit 3 Jahren fahren nämlich Psychiatriepatienten der Hochschule einmal im Monat in einen Safari-Park in Norddeutschland. Und dort dürfen sie dann nicht nur Giraffen streicheln, sondern auch Ziegen und Affen. Und sie dürfen Elefanten füttern. Und ein Arzt der Hochschule berichtet, dass 150 Patienten nach dem Besuch angaben, dass sie sich besser fühlen. Im Blut der Besucher habe man auch mehr vom Kuschelhormon Oxytocin nachgewiesen und weniger vom Stresshormon Adrenalin. Dazu gibt es leider bislang keine wissenschaftliche Veröffentlichung. Und bis der Effekt nicht eindeutig nachgewiesen ist, übernimmt das auch leider keine Krankenkasse, das Giraffenstreicheln.
Ich frage mich ja sowieso, was man dann von der Giraffe streichelt. Das Knie vielleicht? Das würde uns nämlich zur nächsten Meldung bringen.
Ärzte in der Schweiz haben eine kreative Lösung für Knieschmerzen gefunden. Sie haben zum ersten Mal Knorpelgewebe aus der Nase von Patienten in deren Knie verpflanzt. Dort macht ja oft die größten Probleme der Meniskus. Und diese Knorpelscheibe im Gelenk kann reißen oder ausfransen und das tut weh. Bisher hat man sich in dem Fall zum Beispiel beholfen mit Zellen aus weniger belasteten Stellen des Meniskus, die man entnommen hat und dann wieder gespritzt hat. Oder man hat sogar Knorpelstücke von Verstorbenen eingesetzt. Jetzt Gewebe aus der Nase zu nehmen, ist laut den Schweizer Forschern aber weniger invasiv, als wenn man noch mehr im Knie des Patienten rumdoktert. Dabei wird dann ein kleines Stück aus der Nasenscheidewand geschnitten, etwa so groß wie ein Kirschkern. Die Zellen werden dazu gebracht, im Labor weiterzuwachsen und dann werden sie später wieder ins Knie transplantiert. Die Wissenschaftler berichten im Fachmagazin The Lancet, dass das neue Knorpelgewebe auch der Belastung im Knie standgehalten hat. Und jetzt soll das Verfahren an einer größeren Patientengruppe getestet werden.
Okay, das waren die Wissensnachrichten mit Anne Präger. Vielen Dank.
Wetter.
Auch am Abend gibt's viele Wolken und stellenweise Regen. Oberhalb von 800 Metern kommt dann Schnee runter. Und nachts sinken die Temperaturen auf 7 bis 0 Grad. Das Wochenende bleibt durchwachsen mit Wolken, Regen und ab und zu auch mal Auflockerungen. Die Temperaturen liegen dann zwischen 5 und 14 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.